Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast. Hier auf Sportradio laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und heute wollen wir uns mit der Bundesliga beschäftigen, mit dem Topspiel der Woche. Da wollen wir natürlich genau drauf schauen, wer gewonnen hat. THW Kiel gegen SC Magdeburg, das war hochspannend. Aber natürlich gibt es auch eine Trainerpersonalie, über die wir sprechen müssen, wo es jetzt eine Änderung gegeben hat. Und natürlich gibt es auch das Fazit zur Handball-EM der Frauen. Und ist jetzt auch fix, wer ja Europameisterin geworden ist. Und das war ganz schön spannend im Finale. Wollen wir reden? Mein Name ist Sebastian Mühls. Meine natürlich, wie gewohnt, ich also heute zum allerletzten Mal zusammen mit Tim Detmer. Hallo, Tim.
Hallo, Sebastian.
Ja, Tim, lass uns wie gewohnt mit dem Männerhandball anfangen und uns mit dem Wochenende beschäftigen. Ich habe schon gesagt, es gab einige interessante Duelle. Lass uns mal mit dem anfangen, was wir am Sonntag gesehen haben, also gestern. Was soll man sagen, 25-25, Flensburg gegen Melsungen, gerechtes Unentschieden, wie ich finde, auch wenn Melsungen zwischendurch immer so ein bisschen vorne, Flensburg ein bisschen vorne gewesen ist, aber so richtig absetzen konnten sie sich nicht.
Ja, würde ich absolut mitgehen. Ich glaube, das hat gut zu diesem Spiel gepasst, das Ergebnis, auch zum Torhüterduell, was so ein bisschen das Spiel auch überragt hat. Nebojša Simić wieder überragend mit 15 Paraden, Benjamin Buric auch 13 Paraden, also ja, bei Handball World wird schon verglichen mit großen Duellen wie zum Beispiel Omer gegen Anderson. Interessanter Vergleich auf jeden Fall. Es war, wie gesagt, es war ein sehr, sehr, sehr spannendes Duell zwischen den beiden Torhütern. Simic auch 3 Paraden beim 7 Meter, also wirklich sehr, sehr wichtig für sein Team. Und alles in allem, ja, bei Flensburg Magnus Röth auch nicht dabei, neben Jim Gottfriedsson ja sowieso. Das hat man dann schon gemerkt, dass dann noch einer weniger aktiv ist im Rückraum bei ihnen. Das hat man schon gesehen, dass sie da Probleme hatten. Was gut ist, ist, dass Aaron Mensing wieder wirklich in Topform zurück ist, sich langsam reinfindet, jetzt in dem Spiel 5 von 7 auch in wichtigen Phasen Tore gemacht. Und die Flensburger dann, wie du schon gesagt hast, immer mal wieder auch einen Ticken vorne gehalten. Ja, am Ende Malajinčkas mit dem 7 Meter ein paar Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Und ich glaube, ja, das passt vom Ergebnis her zum Spielverlauf. Also von daher kann man da gut mit leben. Und ja, für Melsungen finde ich schon einen Schritt in die richtige Richtung. Also der Trend bestätigt sich. Man bleibt jetzt, ich glaube, im 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Dazu, wie gesagt, endlich mal Punkte gegen ein Top-Team, auch wenn Flensburg vielleicht in dieser Saison ja nicht die absolute Top-Top-Mannschaft ist, aber nichtsdestotrotz sind sie aktuell immer noch Vierter, okay, in der bereinigten Tabelle Fünfter, aber trotzdem, ja, ich glaube für Melsung war das auch kein so unwichtiges Unentschieden, auch für die Moral und fürs Selbstbewusstsein.
Ja, definitiv. Das war ganz, ganz wichtig, dass sie mal ein Duell gegen die Mannschaft oben oder wieder einen Punkt geholt haben. Hatten ja gegen Berlin verloren, gegen Magdeburg verloren, gegen Hannover verloren, gegen Neckarlöwen verloren, immerhin den Punkt geholt gehabt gegen Erlangen. Also von daher, das ist ja auch wichtig, dass du noch Punkte gegen die Mannschaften holst, die du dann ja oben als großen Gegner hast. Und du natürlich auch gerne natürlich deine Position noch festigen möchtest. Jetzt haben sie natürlich noch THW Kiel dann noch auswärts als großen Gegner jetzt noch vor der EM-Pause. Also von daher, bei Melsungen liegt es aktuell ein bisschen nach oben aus. Und da bin auch bei dir bei Flensburg. Also ich habe dann teilweise den Angriff gesehen und so mir gedacht, okay, das ist nicht so ganz irgendwie die SG Flensburg-Hande wird. Also die relativ offensive Abwehr, die ja Melsung teilweise gespielt hat, hat man irgendwie so gar nicht zum Vorteil nutzen können. Fast kaum mal Einläufer, die mal dahinter hätten reinlaufen können, um dann wirklich mal diesen Raum zu nutzen. Also das war schon ja irgendwie noch nicht so ganz dieses Flensburg, was man gewöhnt ist. Man sieht es aber auch so ein bisschen auch an der Punkteanzahl, jetzt schon 8 Minuspunkte. Klar, man ist noch voll mit dem Kampf oben drin, das darf man nicht außer Acht lassen, aber irgendwie so gefühlt hätte man dieses Spiel auch gewinnen können, wenn man offensiv ein bisschen besser gewesen wäre, aber gut, es muss man auch sagen, Melsung hat es gut gemacht, hat den Punkt hier verdient und dann ja ist es dann auch einfach aktuell so, dass die SG Flensburg-Hande wird dann auch einfach dann nicht diesen Killerinstinkt hat, wie vielleicht andere Teams, um dann so ein knappes Spiel auch für sich entscheiden zu können. Den Killerinstinkt definitiv haben die Füchse Berlin, die ja jetzt weiterhin Tabellenführer sind, gewinnen mit 32-26 in TBV Lemgo-Lippe. Tim, wenn man das Ergebnis sieht, könnte man meinen, okay, klares Ergebnis eigentlich für die Füchse. Ja, aber zur Halbzeit lagen sie mit einem Tor zurück, also die haben sich ganz schön strecken müssen in der zweiten Halbzeit, damit sie diese Partie gewinnen können.
Ja, also über 45 Minuten hat Lemgo hier wieder gezeigt, dass sie in dieser Saison vor allem gegen die Top-Teams sehr gefährlich sind und da eigentlich ihre besten Leistungen abliefern. Das war schon wieder sehr, sehr beeindruckend. Finn Zecher im Tor, phasenweise sehr, sehr gut gehalten. Am Ende des Spiels steht er jetzt bei 12 Paraden, also damit nur eine weniger als Milosaviev. Das ist gegen Berlin natürlich ein absoluter Faktor, den dann ein vermeintlicher Underdog ein wenig braucht. Wie gesagt, am Ende hätten es dann ein paar mehr Paraden noch sein müssen oder ein paar mehr generelle defensive Stops, aber alles in allem, glaube ich, kann man da sehr, sehr zufrieden sein in Lemgo. Die Phase 45. bis 50. müsste es gewesen sein, wo die Berliner dann nochmal aufs Tempo gedrückt haben und dann auch davongezogen sind. Da hat dann Florian Kehrmann auch innerhalb von gefühlt 3 Minuten 2 Auszeiten genommen, um seine Spieler ja irgendwie nochmal versuchen aufzurütteln, zu sagen, Jungs, behaltet den klaren Kopf, werft es jetzt nicht weg, das muss jetzt nicht sein. Und am Ende ist es dann doch relativ deutlich noch geworden mit den 6 Toren, aber nichtsdestotrotz, ja, wieder eine sehr, sehr gute Leistung von Lemgo in diesem Auswärtsspiel. Aber auch da sieht man dann eben, dass die Füchse ein absolutes Top-Team sind, ein absoluter Meisterschaftskandidat in dieser Saison, wenn du so einen Spiel dann trotzdem am Ende relativ souverän dann auch in den letzten 10 Minuten über die Bühne bringst. Jakob Holm und mit 6 von 7 wieder sehr, sehr wichtig für die Berliner, auch wenn er 4 technische Fehler hatte, darf man auch nicht vergessen, aber nichtsdestotrotz teilweise seine Bewegungen wieder sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite Lukas Hutecek im Rückraum sehr, sehr gut, auch 6 von 7. Und von daher, wie gesagt, gutes Spiel von Lemgo über knapp 45 Minuten und danach waren die Füchse dann doch eine Nummer zu groß.
Ja, war sie doch eine Nummer zu groß, auch wie sie, wenn du recht hast, also irgendwie Finn Zecher hält irgendwie gegen große Teams besonders gut. Man hat doch gegen Kiel schon so überragend gehalten, jetzt wieder hier. Aber gut, ja, im Endeffekt merkt man doch schon, dass Lemgo dann noch nicht diese ganze Großstabilität besitzt, wie jetzt in den vergangenen Jahren, wo man einfach dann noch wirklich ja sieht, dass man offensiv dann vielleicht noch ein bisschen mehr von einigen Personen braucht, um da wirklich dann auch diese Gänge zu ersetzen, die man ja hat mit einem Jonathan Karls-Bogart und mit einem Bjarkmaa Ellison. Also ich finde, Hutecek wird langsam besser. Man merkt auch, dass er so in diese Rolle reinwächst, die man ihm auch so ein bisschen vorgegeben hat, wie ich finde. Jetzt wieder bester Werfer gewesen, auch Samuel Zehnder, der macht das echt wirklich gut auf der Linksaußenposition. Also da kommen langsam die Jungs rein, aber natürlich, klar, es ist schwierig, gegen Füchse zu gewinnen, denn ich meine, die Füchse Berlin aktuell mit 23:3 Punkten das beste Team, die beste Punktanzahl von allen, also von daher kann man da auch mal in Berlin dann auch definitiv verlieren. Tim, wenn wir auf die Berliner zu sprechen kommen, dann wollen wir auch auf jeden Fall über das reden, was sie verkündet haben am Anfang der Woche, denn die Füchse Berlin haben sich verstärkt für die kommende Saison. Sie holen zurück in die Bundesliga Jerry Tolbrink ab, 2023 ist er mit dabei. Das ist natürlich schon ein Coup und beweist natürlich einfach auch, dass sie, ja, natürlich weiterhin fleißig an Topspieler investieren wollen. Die Linksaußenposition wird nochmal gestärkt mit seiner Verpflichtung.
Ja, ich glaube auch. Milos Vujovic wird im Gegenzug die Füchse dann am Saisonende verlassen, nach 3 Spielzeiten. Man kennt Tolbring aus seiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo er ja eher die Backup-Rolle einnehmen musste, sich nicht wirklich durchsetzen konnte, auch nicht so wirklich die Möglichkeit bekommen hat. Hat sich jetzt in GOG oder bei GOG in Dänemark sehr, sehr gut weiterentwickelt, in Champions League schon sehr, sehr starke Leistungen gezeigt, auch für die schwedische Nationalmannschaft. Und dementsprechend ist es ein sehr, sehr guter Transfer. Er wird definitiv auch heiß sein, es nochmal in der Bundesliga allen zu beweisen. Und von daher, ja, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verpflichtung. Und mit Tim Freihöfer wird er dann das Duo auf links außen bilden. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall auch perspektivisch gesehen, glaube ich, keine so schlechte Flügelzange für die mittelfristige Zukunft. Tolbring mittlerweile auch 27, aber also von daher quasi im besten Handballeralter. Und dementsprechend, ja, bin ich sehr gespannt drauf, wie er sich dann ab Sommer in Berlin schlägt. Trifft dann ja auch auf einige Nationalmannschaftskollegen, unter anderem ja Walter Krinz und auch Max Dari. Also ja, denke ich, wird er sich da auch relativ schnell einleben können in Berlin.
Das denke ich doch definitiv auch. Die schwedische Flügelzange wird es wahrscheinlich vermehrt geben im nächsten Jahr. Also von daher sind wir sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann dort in Berlin funktionieren wird. Dann lass uns Themen zum Abschluss des ersten Teils noch auf die dritte Partie des Sonntags werfen. TVB Stuttgart daheim gegen den SCDRFK Leipzig. Oh ja, und was muss man sagen? Leipzig kann jetzt auch offensiv richtig, richtig Tore erzielen. Gewinnen klar mit 33:26 gegen Stuttgart, die ja nie irgendwie die Chance bekommen haben gegen Leipzig, denn Leipzig hat wirklich dominant gespielt, wie ja selten in dieser Saison.
Ja, dritter Sieg in Folge für Leipzig, haben sich jetzt damit ins Mittelfeld der Tabelle auch wieder hereingearbeitet, sind jetzt auf Platz 11 mit 10 zu 16 Punkten und das sieht dann schon deutlich, deutlich besser aus, als es noch vor ja, 3 Wochen gefühlt oder anderthalb Wochen, muss es ja sein, war und von daher, das ist umso wichtiger, wie gesagt, mit Stuttgart, es ist sehr, sehr eng in diesem Bereich, von Platz 11 bis 16 sind 3 Punkte Unterschied. Stuttgart jetzt 2 Punkte hinter Leipzig, dementsprechend wichtig war es ja, für Leipzig, dieses Spiel dann zu gewinnen und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Relativ früh schon 13 zu 6 Führung, ich glaube nach knapp 20 Minuten müsste es gewesen sein. Ja, da hätte schon wieder viel passieren müssen, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte Leipzig solche Spiele nicht schon aus der Hand gegeben, also von daher sehr, sehr wichtig, dass sie jetzt wieder so deutlich auch gewinnen konnten gegen ein Team, was ja durchaus auch auf gleichem Level im Moment spielt und jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat bisher in den letzten Wochen auch unter Schweikert. Von daher, ja, und was glaube ich in Leipzig sehr, sehr schön, als sehr schön angesehen wird, ist, wie Matej Klima sich integriert mittlerweile und jetzt wirklich konstanter seine Leistungen bringen kann, sich in der Bundesliga auch eingelebt hat, in dem Spiel 7 von 8 bester Torschütze. Sehr, sehr gute Partie von ihm. Und auch auf der anderen Seite im Rückraum mit Viggo Kristiansson, dem Ex-Stuttgarter, auch wieder jemanden mit 6 von 8. Also von daher, ja, das sieht schon echt deutlich, deutlich besser aus. Und irgendwie scheint es so, als wäre so ein bisschen so ein Knoten jetzt gelockert worden nach diesem Trainerwechsel. Und man ruft endlich auch das ab, was man wirklich auch erwartet von diesem Kader und von dem Team. Und ja, wie gesagt, für die Tabellenkonstellation ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Leipzig hier in Stuttgart.
Definitiv. Und Christian Severer soll man natürlich nicht außen vor lassen, der natürlich auch eine überragende Partie hatte, hat, glaube ich, in der zwischenzeitlich fast 50% Quote gehabt während der Partie. Also von daher ist er auch ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt gerade für diese Mannschaft. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn du natürlich weißt, dass du einen Keeper drin hast, der dir die Bälle wegnimmt und dir natürlich auch einfache Tore ermöglichen kann. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, wollen natürlich dann noch über das Spieler Kieler gegen Magdeburg sprechen, müssen natürlich auch über das reden, was in Wetzlar passiert ist. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, euer Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über das sprechen, was wir noch am weiteren Wochenende gesehen haben, denn da waren noch einige, ja, sehr, sehr hochbrisante Partien mit dabei, sehr, sehr spannende Ergebnisse. Komischerweise gab es am Samstag 4 Spiele, 4 Auswärtssiege und ja, 1 mit 1 Torunterschied, 1 mit 2, 1 mit 3 und 1 mit 4. Also schon sehr, sehr kurios auf jeden Fall, was dort passiert ist. Lass uns mit dem knappesten Spiel anfangen, Tim, was eigentlich lange Zeit gar nicht danach aussah. THW Kiel gewinnt mit 34 zu 33 in einer Partie, wo sie teilweise schon auf 7 Tore davongezogen sind in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann verlieren sie nach 45 Minuten den Faden und zittern sich hier noch zum Sieg.
Ja, das war ein sehr, sehr interessantes Spiel, wie man es sich erwartet, auch von diesem Spiel in den letzten Jahren ja auch sehr hitzig geführte Duelle zwischen den beiden Teams und auch diesmal war es ja, sehr ähnlich. Man muss schon sagen, dass Kiel ja, nach 41 Minuten mit 26 zu 18 vorne lag, es komplett im Griff hatte, die bessere Mannschaft war auch in dieser Phase, nach der Pause vor allem, und man hatte einfach einen großen Vorteil im Tor, da sowohl Nicola Portner als auch Mike Jensen nicht wirklich ins Spiel gefunden haben. Es wurde viel gewechselt und häufig gewechselt bei Magdeburg auf der Torhüterposition. Keiner konnte so richtig ja, so dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Mike Jensen in 14 Minuten eine Parade, 20%. Portner immerhin 7 Paraden, aber auch nur 25%. Und das ist dann einfach zu wenig, wenn auf der anderen Seite Niklas Landin steht, der von den Zahlen her halt ein solides Spiel hatte, 11 Paraden, 34%, aber wieder Paraden dabei hatte, wo man sich wirklich fragt, wie macht er das? Also da waren viele, viele Freie dabei von außen. Einer von außen war wirklich in Fußball-Torhüter-Manier, wo er mit dem rechten Arm gegen Lukas Mertens auf links außen übergegriffen hat. Also das habe ich so auch eher selten gesehen bisher. Also das war wirklich...
Das will man gar nicht, glaube ich.
Also es war wirklich phänomenal, was er da wieder abgezogen hat und auch eben in wichtigen Phasen dann zum Schluss auch immer wieder ja, die Paraden hervorgeholt hat. Also das war schon echt sehr, sehr beeindruckend. Dazu Magdeburg überhaupt keine Option defensiv Erik Johansson einzudämmen, 8 von 10 am Ende, 2 Assists dazu noch, als er reingekommen ist, sehr, sehr stark. Ähnliches gilt für Nikola Bilic mit 7 von 9, auch 2 Assists, der eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat. Auch das Siegtor quasi dann geworfen hat mit links. Also auch das war eine sehr interessante Szene. Und für Magdeburg, das hat Bennett Wiegert nach dem Spiel auch herausgearbeitet, war das schon gut, dass man überhaupt noch die Chance hatte, in den letzten Minuten dieses Spiel vielleicht sogar noch zu gewinnen, zu drehen, diese Moral aufzuwenden. Und das muss man positiv anrechnen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist es dann schon auch ein bisschen bitter, wenn du gegen Kiel, vor allem offensiv, über lange Zeit des Spiels so kaltgestellt wirst. Also sie hatten da schon sehr, sehr viele Probleme, was natürlich auch wieder bedingt ist dadurch, wenn du eben keine Torhüter bekommst, kannst du eben schwierig auch dieses Tempospiel aufziehen. Sie haben es über die schnelle Mitte auch immer wieder versucht. Das ging sehr, sehr viel hin und her. Aber ja, da fehlt natürlich dann schon eine Waffe über den Tempo-Gegenstoß. Und das hat ihnen dann über weite Strecken des Spiels dann auch ein bisschen den Zahn gezogen.
Ja, das ist es nämlich. Also ich fand es auch so. Also so natürlich, wir hatten ja auch schon mal am Anfang der Saison drüber gesprochen, dass so diese Offensive der Magdeburger jetzt noch nicht so ganz so stark ist, wie man es vielleicht so sonst gewohnt ist. Ich bin auch dabei, irgendwie zu sagen, dass die Torhüter nicht so überragend sind bei Magdeburg. Also du hast immer mal wieder Spiele, wo du denkst, okay, jetzt haben die echt gut gehalten, aber da sind doch immer wieder Dinger mit dabei, wo du denkst, okay, gut, das ist halt dann jetzt doch nicht so überragend. Also auch die Quoten über die Saison bisher, die sind beide unter 30%. Klar, natürlich, das ist nicht einfach, aber da erwarte ich zumindest, dass zumindest einer von den beiden sich so ein bisschen absetzt. Ich glaube, auch von Porten hätte man sich so ein bisschen mehr erwartet, dass er da vielleicht auch wirklich dann über die 30%-Quote kommt, aber aktuell liegt er bei 27,43 über die Saison gesehen. Also da ist für mich auch definitiv noch Luft nach oben. Natürlich aber umso überragender, dass Magdeburg sich da zurückkämpft. Das zeigt aber auch einfach, glaube ich, dass die Kieler so ein bisschen einfach noch nicht diese Sicherheit haben, über 60 Minuten ihr Tempo zu gehen, dass da einfach diese Konstanz einfach im Spiel nicht mit dabei ist. Denn wie gesagt, das sah 45 Minuten sehr, sehr gut aus. Man führte deutlich und dann darfst du noch nicht mal diese Partie so spannend machen. Denn auch wenn Philipp hier danach der Partie gesagt hat bei der ARD, ja, er ist stolz und baff, was er den Mannschaft gezeigt hat, 45 Minuten lang. Ja, er muss natürlich aber auch baff sein, was dann in den letzten 15 Minuten passiert ist. Denn wie gesagt, so eine Partie darfst du dann nicht so einfach dann hergeben, wo du dann wieder zu viele einfache Fehler machst, die Offensive dann wieder unglaublich schwer tust auf einmal, auch defensiv nicht mehr diese Stabilität besitzt. Also man hat doch bei beiden Seiten so ein bisschen gesehen, warum sie so ein bisschen aktuelle Sorgen haben, dass sie nicht mal diese konstante Leistung einfach hinbekommen. Deswegen halt die Füchse Berlin aktuell so ein bisschen der Tabellenführer sind, die Mannschaft, die vorne weggeht, weil einfach sie das halt eher hinbekommen, obwohl Matthias Gitzel nicht dabei ist, dass sie halt konstant über 60 Minuten oder zumindest deutlicher konstanter dann agieren können und dann halt diese Punkte dann auch so mitnehmen können. Tim, ja, dann lass uns, wenn wir beim THW Kiel sind, natürlich dann auch so ein bisschen dann noch weiter schauen auf die anderen Partien, die dort stattgefunden haben. Und zwar gab es ja noch das Partie Erlangen gegen Rhein-Neckar-Löwen, eine weitere Partie, die ja sehr, sehr spannend gewesen ist. Also beide Mannschaften sind ja auch oben in der Tabelle mit dabei. Und auch das war eine knappe Partie. Am Ende gewinnen die Rhein-Neckar-Löwen dank eines Schlussspurts in der zweiten Halbzeit mit 33:30 und vor allen Dingen dank eines überragenden Torhüters.
Ja, Michael Appelgren hat in der Schlussphase absolut dieses Spiel übernommen und an sich gerissen. Am Ende 8 Paraden, 42% Quote, auch da wieder teils glockenfreie Bälle weggenommen. Und ja, das war schon sehr, sehr stark und ein Faktor dafür, dass die Löwen den 2-Tore-Halbzeit-Rückstand noch drehen konnten am Ende. Auch hier zeigt sich einfach, wie gefestigt die Löwen mittlerweile sind, dass sie bei diesem schweren Auswärtsspiel beim HCR lang, der ja auch, wie gesagt, in den letzten Wochen häufiger gegen Top-Teams ran musste und eigentlich immer relativ nah dran war. Okay, gegen Kiel noch mit 7 verloren, aber alles in allem trotzdem gut Paroli bieten konnten ihren Gegnern. Und bisher ja wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Dass sie da dieses Spiel dann am Ende noch drehen, ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und das ist unfassbar wichtig gewesen, dass Appelgren dann reinkam und diese Leistung gezeigt hat. Juri Knorr auch wieder sehr, sehr gutes Spiel, gut die Fäden gezogen. Einige wirklich sehr, sehr schöne Pässe auch gespielt, 7 Tore gemacht, 8 Assists. Also auch hier sehr, sehr gute Leistung von ihm mal wieder. Scheint echt sich jetzt in dieser Rolle auch als erster Spielmacher hereingefunden zu haben. Und auch das ist natürlich extrem wichtig. Oliver Sheffert, neben dem, was er in der Verteidigung so macht, auch in dem Spiel wieder 4 von 4 in der Offensive auch grundsolide. Und dementsprechend, ja, ein Sieg für die Löwen auswärts in Erlangen, in Nürnberg, den man so auch erstmal dann erreichen muss. Und ja, damit bleiben sie auf Platz 3, sind jetzt auch durch die Magdeburger Niederlage punktgleich, was die Minuspunkte angeht, mit den Magdeburgern. Also ja, sie beißen sich weiterhin da oben in der Top 4 fest.
Ja, sie beißen sich da oben auf jeden Fall weiterhin fest. Das ist auf jeden Fall ja sehr, sehr gut für sie. Das zeigt auch einfach, dass sie jetzt so ein bisschen so ein Top-Team ist. Das gab es ja auch die Frage vor der Partie, wo sie so ein bisschen sich bedeckt gehalten haben, die Löwen. Aber man muss jetzt auch schon nach der Partie einfach sagen, sie gehören aktuell einfach zu den Top-Teams in der Liga. Wenn du so eine Partie noch drehen kannst, wo du ja zurückliegst zur Pause und dann dich doch so gefestigt zeigst, da kannst du dich schon auf jeden Fall zu den starken Teams zählen. Zu den starken Teams möchte ich eigentlich gerne auch HSG Wetzlar führen, Tim. Aktuell, ja, läuft es überhaupt nicht rund. 28-30 verloren gegen den HSV Handball und tags drauf gab es dann die Info, man hat sich getrennt von Ben Matschka, ihn freigestellt nach der Leistung. War fast so ein bisschen zu erwarten, auch wenn es natürlich dann relativ schnell ging, jetzt in Wetzlar.
Ja und nein, würde ich sagen, weil wenn man sich die Bilanz in diesem Jahr anguckt, in der Bundesliga nur, hat man in diesem Jahr 8 Siege, 3 Unentschieden und 19 Niederlagen eingesammelt. 19-38 Punkte, das ist eine Bilanz von einem Absteiger. Das muss man leider so deutlich sagen. Und dementsprechend musste man halt irgendwie dann jetzt vielleicht nochmal die Notbremse ziehen, vor allem wenn man auf andere Standorte guckt, wie zum Beispiel Leipzig, wie zum Beispiel Stuttgart, was da der Trainerwechsel auch in den ersten Wochen danach bewirkt hat bei Teams, die vom Kader her auch nicht da standen, wo sie hätten stehen sollen, rein was die Qualität des Kaders angeht oder das Potenzial in der Mannschaft. Sieht es bei Wetzlar vielleicht ähnlich aus. Sie haben auch gegen Hamburg eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Das war alles in allem eine gute Leistung. Aber du siehst dann halt eben, wer in dieser Saison bisher eher im Flow ist. Und das sind nun mal die Hamburger. Und wer dann eben auch Unterschiedsspieler hat, die konstant abliefern. Yogi Bitter wieder 15 Paraden, 35%, gewinnt das Torhüter-Duell. Kasper Mortensen macht wieder 12 Tore. Das ist wirklich überragend, was die beiden auch vor allem in den letzten Wochen abliefern. Und dementsprechend, ja, war das dann zu viel für Wetzlar auch in der Situation. Wobei man da positiv hervorheben muss, dass Jonas Schelker, der neue Mittelmann, zumindest in dem Spiel, sehr gut war. 5 von 5, 2 Assists. Das gibt zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass er jetzt langsam reinfindet. Wie gesagt, als neuer Mittelmann in der Liga, das braucht Zeit, das war klar. Deswegen hatte man sich ja gehofft, dass Frederiksen so seine Leistung aus der letzten Saison wiederholen kann, was bisher nicht passiert ist. Und auch wirklich eins der Probleme ist für Wetzlar. Und ja, wie gesagt, ich glaube, auch wenn ich Ben Matschka als Trainer sehr sympathisch rüberkommt, sehr, sehr guter Kommunikator auch ist, glaube ich einfach mit der Bilanz auch im Hinterkopf, dass es ja eigentlich auch ausweglos war. Und jetzt spielt man das nächste Spiel in Hannover, dann geht's gegen Kiel. Gibt natürlich auch einfachere Aufgaben für einen neuen Trainer, wer auch immer es dann wird, beziehungsweise wann auch immer eine feste Lösung dann kommt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die beiden Partien noch mit einem Interimscoach dann ja übernommen werden und danach das Spiel gegen Lemgo in Lemgo, da dann der neue Coach an der Seitenlinie steht. Aber das wird man abwarten müssen, aber ich ja, muss schon sagen, dass es wahrscheinlich jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist, weil es sind nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17 und das ist schon, wie gesagt, eine sehr brenzlige Situation in Wetzlar.
Ja, auf jeden Fall ist das eine brenzlige Situation, definitiv. Ich meine, man hat, glaube ich, vor anderthalb Wochen gesagt gehabt, Wochen der Wahrheit jetzt im November, dass man Ergebnisse haben möchte. Ja, die 3 Spiele seitdem, 2 Niederlagen, ein Sieg. Der Sieg dann auch nur gegen, in Anführungsstrichen nur gegen Minden. Das war schon noch wichtig, dass man auch den Abstand hatte herhalten können, aber nicht jetzt durch den Erfolg von Minden, wo wir heute echt ein bisschen drauf schauen. Natürlich ist jetzt ja wieder, ja, genauso gleich wie vorher auch. Also von daher, Es hat halt einfach irgendwie nicht zusammengeklappt. Die Probleme der Mannschaft sind vor allen Dingen auch offensiver Natur, wie ich finde, wo man einfach da ja zu viele Chancen liegen lässt. Wirklich unglaublich, ja, dass man überhaupt gar nicht in den Rhythmus reinkommt, nicht in den Flow reinkommt, sich enorm schwer tut. Das muss man auch so sagen, dass da ja irgendwie so gar nichts richtig klappt, wenn man sich das anschaut, auch von den Wurfquoten her, die viel schlechteste aus dem Rückraum. Da merkt man auch schon, dass da einfach dann auch dieser Umbruch, den man da gemacht hat im Team, auch machen musste, natürlich, klar, noch nicht so ganz funktioniert in diesem Jahr. Und dann schauen wir mal, was dort ein neuer Trainer machen kann. Jetzt übernehmen ja erstmal Co-Trainer Philipp Mirkulowski und der Sportleiter Jasmin Čamčić bis auf Weiteres die Aufgaben von Ben Matschke. Man wollte natürlich jetzt mal ein bisschen gucken, was so der Markt noch hergibt. Was mir noch aufgefallen ist, Tim, bei der Verkündung von der HSG Wetzlar, ist, dass man auch die Mentaltrainerin Hanna Huber mit entlassen hat. Wirkt ja etwas kurios, dass man sie in dem Zusammenhang mit erwähnt. Klar, okay, sie kommt mit Ben Matschke zusammen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, hat mich das sehr überrascht, dass sie in dem Zusammenhang dann auch dann mit erwähnt wurde, dass sie dann auch mit entlassen wurde.
Ja, gut, ist dann vielleicht, also manchmal gehen dann ja, wie gesagt, auch so dieser gesamte Stuff drumherum. Da ist es natürlich auch eine gewisse andere Situation mit Mirkulowski, dass es relativ klar ist, dass der dann wahrscheinlich relativ sicher ist, auch als Spieler oder als verdienter ehemaliger Spieler der Wetzlarer, dass er da bleiben kann und vielleicht den Neuaufbau mit antreiben soll. Aber ja, wenn die Mentaltrainerin eben quasi von ihm und auf seinen Wunsch hin mitgebracht wurde und es jetzt, ja, wir wissen nicht, wie es aussieht, was die mentale Geschichte angeht. Vielleicht gab es ja auch Spieler, die vielleicht nicht so zufrieden waren oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja, das ist dann halt eben so eine Sache, wenn man dann mit dem Trainer zusammenkommt, dass man dann auch durchaus auch entlassen werden kann. Ist in dem Fall jetzt so passiert. Mal schauen, ob sie sich da generell neu aufstellen auf der Position oder ob sie das auch erstmal belassen dabei. Wird man dann ja in den nächsten Wochen dann auch sehen. Aber ja, das kann dann eben im Zuge so einer Trainerentlassung passieren.
Ja, definitiv. Dann machen wir jetzt eine Pause, kommen dann gleich zurück, reden über ein paar Personalien noch, über unseren zweiten Trainer, der wackelt, der aber zumindest mal weiter das Vertrauen ausgesprochen hat. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch über weitere Partien sprechen. Wollen natürlich noch die letzte Partie vom Wochenende uns mit beschäftigen. Tim, der BHC gewinnt mit 31-27 beim ASV Hamm-Westfalen. War schon standesgemäß, aber natürlich trotzdem muss man sagen, Hamm-Westfalen hat sich, nachdem sie in den letzten Wochen ein bisschen deutlich verloren haben, das hier nochmal gesteigert und hat es wirklich spannend gemacht.
Ja, der BHC konnte sich nach 20 Minuten erstmal so ein bisschen absetzen, kurz vor der Pause dann auch einen 3-Tore-Vorsprung herausarbeiten zum 17-14. Und ja, von da an war es eigentlich ganz, ganz gut. Hamm konnte nach der Pause nochmal, ja, zumindest das Ding verkürzen auf ein Tor, aber relativ schnell und relativ sicher trat dann der BHC wieder auf, konnte sich auf 5 Tore absetzen. Also dementsprechend war der BHC eigentlich über die gesamte zweite Halbzeit und wie gesagt auch zum Ende der ersten Halbzeit dann schon vorne. Dementsprechend auch verdient dieser Auswärtserfolg, auch sehr, sehr souverän, trotz eben dieser Phasen, wo es ein bisschen zerfahrener war, dass man nicht komplett den Kopf verloren hat. Dementsprechend eine gute Leistung vom BHC, auch hier wichtige Punkte, die sich jetzt auch wieder in Richtung Mittelfeld bewegen mit 9 Punkten, jetzt 12. sind, 1 Punkt hinter Leipzig und dementsprechend, wie gesagt, ja, ein guter Sieg für den BHC, der als nächstes auf Göppingen trifft, also auch da wichtige Punkte zu vergeben sind, um sich da ein bisschen abzusetzen, auch unten. Die beiden trennen zwar 4 Plätze, aber eben auch nur 2 Punkte, 2 Pluspunkte. Also von daher, ja, das dürfte auch ein sehr, sehr interessantes Duell werden. Und für Hamm natürlich wieder ein bisschen bitter, dass man eben diese Phasen, wo man dran war, nicht nochmal irgendwie nutzen konnte, um das Spiel komplett offen zu gestalten. Aber gut, so ist es nun mal. Müssen weiter warten. Jetzt geht es am Donnerstag nach Minden. Auch das ist dann eigentlich schon so ein Spiel, was man gewinnen muss, um realistisch nochmal ranzukommen. Weil sonst sind es schon mal 4 Punkte auf Minden. Das wäre dann schon eine ordentliche Hypothek. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und von daher gilt es jetzt auf jeden Fall in dem Spiel dann abzuliefern.
Genau, da gilt es auf jeden Fall abzuliefern, denn das gilt aber natürlich für die andere Mannschaft, für die Frisch auf Göpping. Denn sie haben am Donnerstag ja verloren gehabt mit 26 zu 29 gegen die GWD Minden. Und da dachte man schon, okay, gut, das war es jetzt wahrscheinlich für Hartmut Meierhofer, denn eine Niederlage daheim gegen eine Mannschaft unten drinne sieht natürlich nicht sonderlich gut aus. Aber man hat sich entschieden, erstmal weiterzumachen, denn Gerd Hofele, der Geschäftsführer, hat gesagt, die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt. Zumal die Mannschaft sich auch ausdrücklich dafür eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen hat. Natürlich trotzdem, Tim, klar, natürlich ist es schön, dass sich die Mannschaft dafür ausspricht, aber weitere Niederlagen kann man sich auch nicht erlauben. Der Abstand ist nur 3 Punkte zwischen ihnen und Minden. Das ist natürlich kein großer Abstand und von daher wird er nicht viele weitere Chancen bekommen, um den Bock noch umzustoßen.
Ja, muss man halt auch so nehmen, wie es ist. Also wenn die Mannschaft diesen Wunsch äußert, dann ist es natürlich auch schwierig, dagegen vorzugehen. Dann kann es auch eben, ja, wenn du dann trotzdem den Trainer rauswirfst und wechselst, dann kann es eben trotzdem komplett in die Hose gehen. Deswegen, ja, ist es, glaube ich, eine schwierige Situation für die Entscheidungsträger. Aber dann muss die Mannschaft jetzt auch liefern. Also das ist, wie du schon sagst, ist schön und gut, wenn sie hinter dem Trainer stehen. Auf der Platte hat man es bisher zu selten gesehen in dieser Saison. Und wie gesagt, das nächste Spiel beim BHC, extrem wichtig. Ein Team, das ähnlich schwankend bisher durch die Liga geht. Vielleicht manchmal ein bisschen besser spielt, als es die Ergebnisse gezeigt haben, vor allem zu Beginn der Saison. Aber jetzt auch nicht so gefestigt wirkt, dass man sagt, gegen die muss man verlieren. Also von daher wäre das sehr, sehr wichtig, da zu punkten. Und dann geht es eben direkt danach die Woche am 1. Dezember gegen den HSV Hamburg. Auch das ist kein einfaches Spiel, das Göppingen aber trotzdem, wie gesagt, Göppingen muss anfangen zu punkten. Also es sind nur 3 Punkte, Vorsprung auf Minden. Minden spielt jetzt gegen Hamm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Minden die nächsten Punkte einsammelt, ist jetzt nicht so klein, ohne Hamm da jetzt nahe treten zu wollen. Auch danach das Spiel für Minden in Stuttgart würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass sie da vielleicht was holen, wenn sie jetzt so ein bisschen auch dadurch das Selbstbewusstsein stärken können, sich langsam auch finden. Wie gesagt, mit den Verstärkungen, die sie getätigt haben, Pelivan, Awansu unter anderem. Wie gesagt, also deswegen ist da auch wieder Minden dazu. Wie gesagt, Frank Carstens muss man alles zutrauen, vor allem nach der letzten Saison. Das hat die letzte Saison bewiesen. Minden darf man niemals unterschätzen und abschreiben. Dementsprechend gilt es für Göppingen in den nächsten Tagen und Wochen endlich mal das Punkten anzufangen, und zwar konstant. Und ja, da ist dann auf jeden Fall die Mannschaft gefordert. Jetzt geht es ja auch erstmal in der European League weiter, wo man ja bisher gut aufgetreten ist, zum Spitzenspiel gegen Montpellier, die bisher auch beide Spiele gewinnen konnten, am morgigen Dienstagabend um 20:45 Uhr. An sich, Göppingen gegen Montpellier, klingt auf jeden Fall auf dem Papier sehr, sehr interessant. So wie Göppingen gegen Benfica aufgetreten ist, kann man durchaus ein gutes Spiel erwarten, aber ja, irgendwie ist es so ein bisschen, haben sie so 2 Gesichter. Erstmal so das Bundesliga-Gesicht und dieses European-League-Gesicht bisher. Und das ist so ein bisschen schwierig, das dann abzustellen. Wie gesagt, es sind harte Wochen auch. Also man hat jetzt das Spiel in Montpellier, dann 5 Tage später beim BHC, 2 Tage später gegen Pressov und dann auch wieder nur 3 Tage später gegen Hamburg. Also das sind natürlich auch sehr, sehr anstrengende Wochen mit der Europapokalbelastung, die vielleicht es auch dann verhindern, so einen gewissen Lauf aufzubauen, weil man eben nicht so die Frische hat. Aber ja, da muss man erstmal abwarten, wie das jetzt so läuft. Aber eins ist klar, sie müssen jetzt echt anfangen zu punkten, und dieses Spiel gegen Minden, das ist dann schon echt bitter, dass man das verliert. Sehr, sehr bezeichnend, aber auch für die bisherige Bundesliga-Saison für Göppingen.
Ja, definitiv. Also ich meine, wenn du dir anguckst, was da noch an Partien ansteht, müssen sie jetzt eigentlich in den nächsten 2 Bundesliga-Partien dringend Punkte sammeln, denn ich glaube nicht, dass sie bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gegen Hannover und dann in Magdeburg dann nochmal Punkte sammeln, bevor es in die EM-Pause geht. Also von daher sind jetzt die nächsten 2 Spiele sehr, sehr wichtig, und vor allem muss ich die Wurfquote verbessern. Ich habe mal geschaut, sie haben die schlechteste Wurfquote von außen, nur 46,91% der Würfe findet das Tor. Das ist das mit Abstand schlechteste Wert, die als einzige Mannschaft, die unter 50% ist, und ich glaube, das haben wir auch gesehen nach der Partie, wo es Tim Knolle gesagt hat, der einfach sagt, es kann nicht sein, dass wir die Dinger nicht reinwerfen. Also sind wir alle schockiert. Und das muss man einfach so sagen. Die Abwehr von Minden war nicht überragend, aber wenn man aber die Dinger nicht reinkriegt und den Torhüter stark macht, ja, dann wird es halt auch schwierig, jede Partie zu gewinnen gegen jede Mannschaft. Also schauen wir mal, ob sie jetzt so ein bisschen irgendwie mal so diese Blockade lösen können und da wirklich dann auch dieser Negativtrend einfach rauskommt. Denn ja, das ist wirklich sehr, sehr eklatant, dass sie so schwach vor dem Tor aktuell sind. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr schwach. Sowieso die drittschlechteste Wurfquote von allen und ja, dann steht man auch auf dem drittschlechtesten Platz, denn nur Hamm und Minden sind noch schlechter und sieht man ja auch entsprechend, wo die stehen, noch unter ihnen, also das ist schon irgendwie schon noch so ein Zeichen. Dann lass uns hier natürlich noch ein bisschen über Personalien sprechen, denn auch bei Göppingen gibt es so ein bisschen ja, Thematiken, wo jetzt so ein paar Spieler gehen werden. Jetzt ist bekannt geworden, dass Daniel Rebmann wechseln wird von Frisch auf Göppingen nach Gummersbach, die ja, ihren Keeper Fabian Norsten verlieren, der nach Dänemark geht, zur Aalborg Handball. Zudem geht Kevin Gulliksen auch weg von Göppingen, geht nach Holstebro. Also von daher verliert man dort zwei langjährige Stützen in Gummersbach. Nicht in Gummersbach, in Göppingen natürlich.
Genau, ja. Und dazu wurde zumindest ja von Handball-Leaks ja auch noch gemeldet, dass John Lindenkrone-Andersen im Sommer auch von Göppingen nach Mannheim geht, zu den Rhein-Neckar-Löwen, also
genau, der Nächste. Das haben die Stuttgarter Nachrichten ja auch so geschrieben, also schon fix angeblich.
Ja, von daher wirkt es irgendwie so ein kleiner Ausverkauf bei Göppingen, was ja schon auch ein bisschen überraschend ist. Also abgesehen natürlich jetzt von der sportlichen Situation aktuell, muss man ja schon sagen, dass es ja in den letzten Jahren eher bergauf ging mit dem neuen Sponsor, neue Mittel, jetzt dann natürlich die Europapokalplatzierung aus der letzten Saison. Und ja, das ist schon eine interessante Entwicklung, die es gilt weiter zu verfolgen. Und ja, das ist definitiv interessant, Gulliksen in dieser Saison auch, glaube ich, von Verletzungen ein bisschen ausgebremst, von der Quote jetzt nicht wirklich überragend. Von daher, Stand jetzt, würde man sagen, vielleicht gar kein so schlimmer Verlust, aber ich glaube schon, dass er das Potenzial weiterhin hat und die Qualität weiterhin hat, ein sehr, sehr guter Bundesliga-Außen zu sein. Das hat er über Jahre eigentlich bewiesen, auch schon zuvor in Minden. Dementsprechend glaube ich schon, dass es auch wehtun kann, je nachdem, wer ihn ersetzen soll. Und dementsprechend, ja, interessante Tage und Wochen in Göppingen, die Weichen für die Zukunft werden, ja, interessant gestellt. Vor allem natürlich Daniel Rebmann als absolute Identifikationsfigur, als jemand, der aus der Region kommt, schon immer gefühlt für Göppingen spielt, Top-Leistung bringt, auch in der aktuellen Situation ein wichtiger Rückhalt ist fürs Team, ist natürlich sehr, sehr bitter. Ein absoluter Coup für Gummersbach. Also grandiose Verpflichtung, muss man echt sagen. Glückwunsch dazu. Ein sehr, sehr guter Torhüter, den sie da bekommen. Wahrscheinlich auch nochmal ein Ticken konstanter als Norsten. Also von daher auf der Position für mich auf den ersten Blick auch ein Upgrade zur kommenden Saison. Also von daher, ja, das ist dann schon echt ziemlich bezeichnend für Göppingen und zeigt irgendwie auch so ein bisschen, dass vielleicht die Vorzeichen eher sind, dass man sich jetzt wieder zurückentwickelt zu einem Mittelfeldteam und dann erstmal gucken muss, dass man sich wieder neu aufbaut. Und ja, das ist schon, wie gesagt, mit den Investitionen, mit dem Sponsor aus den letzten Jahren ein bisschen eine verwunderliche Entwicklung, finde ich.
Bin ich auch definitiv bei dir. Also ich finde auch gerade deinen Rebmann, ich meine, der ist immer so ein bisschen im zumindest in der Diskussion und Nationalmannschaft hat er auch gesagt, dass er dort weiterhin im Gesichtfeld bleiben will, wo er ein bisschen spekuliert, ob es nicht vielleicht sogar der THW Kiel wird, aber da wird es wahrscheinlich wohl eher so, dass es dann Appelgren überbrückt bis 2024, wo dann Benjamin Buric aus Lenzburg kommen soll. Und das ist dann natürlich dann auch, also wenn das wirklich Kiel werden soll, wäre es natürlich überragend, aber ich glaube nicht, dass man sich da doch dann Rebmann holt. Ich glaube, da fehlt ihm nur noch so ein bisschen dazu, um dann wirklich bei einem ganz, ganz großen Verein mit dabei zu sein. Als Nachfolger für Rebmann hat die Stuttgarter Zeitung Sergej Fernandes von Benfica Lissabon und auch Malte Semic von Minden in Raum geworfen. Natürlich Semic wäre natürlich wirklich eine gute Verpflichtung, weil er auch wirklich einer der ja, wichtigen Eckpfeiler von den Mindenern ist und natürlich eine überragende Leistung gezeigt hat in der letzten Saison und in diesem Jahr wieder Top-Leistung gezeigt hat. Also von daher würde man sich da auf jeden Fall noch einen guten Torhüter, einen gestandenen Torhüter holen, der dann mit Sicherheit auch diese Lücke durchaus füllen könnte. Aber ja, es ist schon ein bisschen wunderlich auf jeden Fall, wie das dort da weitergeht bei den Göppingern. Dann lass uns über Vertragsverlängerung sprechen, denn die Magdeburger haben mit Philipp Weber und auch mit Daniel Peterson verlängert. Beide Spieler sind nochmal ja, noch ein bisschen länger mit dabei. Pettersson bis 2026 und bei Philipp Weber ist es dann sogar bis 2028. Also ja, die richtige Entscheidung wahrscheinlich, auch wenn natürlich Philipp Weber nur in Anführungsstrichen, also jetzt nicht diese Starting-Rolle bekommt, aber trotzdem ist er ein wichtiger Rotationsspieler für die Magdeburger, der dort eine wichtige Rolle einnimmt.
Ja, absolut. Er kommt ja auch aus der Jugendabteilung.
Aus der Region, genau.
Das SCM hat da 2010 seine ersten Spiele auch im Herrenbereich gemacht, bevor er dann nach Leipzig gegangen ist, jetzt zurückgekommen, fühlt sich scheinbar sehr, sehr wohl. Absolut verständlich, wenn man sich die sportlichen Erfolge auch anguckt in der letzten Saison. Ja, alles in allem, wie gesagt, vor allem auf der Halbposition, finde ich, macht er es auch gut. Ist eine sehr, sehr gute Option für die Magdeburger und ich, ja, absolut verständlich. Wird, glaube ich, auch dort sehr, sehr hoch angesehen und sehr geschätzt. Daniel Pettersson ähnlich auf der Rechtsaußenposition eine sehr, ja, eine Konstante einfach auf der Position. Alles in allem bringt er seine Leistung, hat, glaube ich, mit Hornke auch einen sehr, sehr guten Partner da auf der Seite, die sich gut ergänzen. Und wo man eigentlich sicher sein kann, dass einer von beiden eigentlich immer einen ordentlichen Tag abliefert und gute Leistungen bringt. Auch mittlerweile seit 2016 in Magdeburg. Also auch da würde er sich sehr, sehr wohl fühlen. Sonst wird er nicht verlängern und wird dann, wenn er den Vertrag erfüllt, 10 Jahre in Magdeburg bleiben. Das ist dann schon sehr, 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 sehr stark. Und dementsprechend hat er auch gesagt, seine Freundin und er fühlen sich sehr wohl. Deswegen musste man nicht lange überlegen. Und ich glaube, das spricht dann auch auf jeden Fall für den Verein natürlich, wenn die beiden Spieler jetzt auch so lange verlängern. Und von daher, ja, für beide Seiten oder für alle drei Seiten, für Verein und die beiden Spieler, glaube ich, eine absolut verständliche Situation und Entscheidung.
Ja. Definitiv, macht da definitiv viel Sinn. Wie auch die Hannover Burgdorf haben ja mit Jonathan Edvardsson verlängert bis mindestens 2025 und zudem hat man auch noch mit Sven-Sören Christoffersen und Eike Grossen den Geschäftsführung verlängert, beziehungsweise sportlichen Leiter bis mindestens 2025 auch nochmal. Also von daher die Hannoveraner, ja, aber auch noch natürlich an ihre, dass sie den Erfolg der aktuellen Saison natürlich möglichst weiter ausbauen können und auch in dieser Woche soll dann wohl auch eine Vertragsverlängerung bei Christian Prokop stattfinden. Schauen wir mal drauf, wie lange auch das da sein wird und wie lange sie dann wirklich dabei bleiben werden. Denn wie gesagt, bis mindestens 2025, das kann alles Mögliche heißen. Das kann bis 26 heißen, bis 27, bis 28. Aber man zeigt auf jeden Fall, dass die Hannoveraner dann mit ihren wichtigen Säulen auf jeden Fall verlängern wollen. Und ich meine auch Sven-Sören Christoffersen macht ja auch wirklich sehr gute Arbeit. Ähnlich wie es auch Edvardsson als wirklich gute Verpflichtung entpuppt hat. Also von daher, in Hannover baut man weiter an der Zukunft. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück und dann wollen wir natürlich dann auf die Handball-EM der Frauen schauen, denn dort war das Finalwochenende, wollen natürlich uns mit dem Meister beschäftigen, auch natürlich aufs All-Star-Team werden, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und zum letzten Mal in dieser Sendung, in diesem Podcast mit dem Duo Sebastian Müller und Tim Detmar wollen wir uns mit der Handball-EM der Frauen beschäftigen, Tim. In einem Finalwochenende, was durchaus spannend gewesen ist, am Ende kann man schon sagen, ist fast langweilig, weil Europameisterin geworden ist, denn Norwegen gewinnt mit 27-25 gegen Dänemark, aber, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, die mussten sich ganz in Schrecken, die Norwegerinnen, lagen zurück teilweise mit 3 Toren und sahen nicht danach aus, als ob diese Partie nochmal drehen könnten, aber Nora Mörk regelt halt.
Das kann man auf jeden Fall so sagen, vor allem in der ersten Halbzeit hat sie Norwegen quasi im Alleingang in diesem Spiel gehalten mit 7-7 zur Pause bei 12 norwegischen Toren generell, also das war schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da wieder abgeliefert hat, extrem sicher, ich glaube hat im gesamten Turnier nur einen 7-Meter verworfen, auch das ist eine absolut kranke Quote und ja, entscheidend war dann die Phase zwischen Minute 44 und 52. Dänemark ging in diese Phase mit einer 4-Tore-Führung rein, hat dann 8 Minuten keinen Treffer erzielt, offensiv so ein bisschen den Kopf verloren. Das darf dir dann gegen ein Team wie Norwegen nicht passieren. Dann kam der Ausgleich und von da an war es klar, wenn Norwegen hier nochmal, ja, wenn du Norwegen nochmal ranbringst und sie merken, okay, hier geht doch noch was, hier, wir können das Ding doch noch gewinnen, dann machen sie es auch. Und in der entscheidenden Phase dann zwei wichtige Tore von Henny Reistad, die bis dahin kein gutes Spiel abgeliefert hat. Hatte eine Quote von 1 von 6, 10 Minuten Verschluss, beziehungsweise 3 Minuten Verschluss eigentlich, und macht dann noch zwei Tore, die dann eben die 2-Tore-Führung bedeuten, 2 Minuten Verschluss, somit das Spiel entscheiden. Und das macht dann große Spielerinnen auch aus, dass sie eben trotzdem den Mut haben und die Verantwortung übernehmen, und das in dem jungen Alter, ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ist nicht umsonst auch die wertvollste Spielerin des Turniers geworden. Auch durchaus verdient, wie ich finde. Und in diesem Spiel, also das zeigt einfach wieder, wie breit dieser norwegische Kader besetzt ist. Klar, Mørk 8 von 9, 3 Assists, sehr, sehr wichtig, aber eine Reistad 3 von 8, auch Stine Oftedal 3 von 6, jetzt nicht wirklich so gut und hat sie eigentlich gut im Griff gehabt, auch nur 2 Assists. Und dann kam dann eben zum Beispiel eine Christine Breistoll, die 4 von 4 wirft und vor allem aus dem Rückraum 4 von 4 wirft, sehr, sehr wichtige Tore gemacht hat und natürlich die Torhüterin sehr, sehr stark, vor allem Lunde, als sie dann reinkommt, 4 von 10, 40%, hält die entscheidenden Dinger dann auch in der Schlussphase, auch Solberg mit 9 Paraden, 33% in einer guten Partie. Dementsprechend, ja, echt bitter. Also es war definitiv was drin für Dänemark, aber das zeigt dann eben so, welches Team im letzten Jahrzehnt, gefühlt in den letzten 20 Jahren, ständig Medaillen geholt hat, ständig Titel geholt hat. Das war jetzt insgesamt der 9. EM-Titel von Norwegen. Und welches Team jetzt eben das erste Mal seit 18 Jahren wieder eine Medaille holt bei einer Europameisterschaft mit Dänemark. Aber von daher, ja, irgendwie wirkt es langweilig, aber dieses Finale war alles andere als langweilig. Und das war auf jeden Fall echt, ja, eine sehr, sehr spannende Partie.
Ja, übrigens, kurioser Fakt am Rande, das Ergebnis in diesem Finale 27-25 gab es exakt auch vor 18 Jahren. Auch damals ist dieses Duell Norwegen gegen Dänemark, wo Dänemark zum letzten Mal eine Medaille geholt hat. Schon sehr, sehr kurios auf jeden Fall, dass das genau das gleiche Ergebnis am Ende wird. Aber ja, das war ein tolles Spiel. Beide Teams haben wirklich alles gegeben. Dänemark hat sich wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie es wirklich wieder machen werden, nachdem sie sich ja wirklich schwer reingekommen sind, aber sich wirklich gefangen haben, wirklich tolle Partien gezeigt haben, auch das erste Spiel ja in der Hauptrunde gewonnen haben mit 31-29. Aber ja, am Ende ist dann halt einfach Norwegen dann auch einfach so abgezockt und dann lassen sie einfach nicht aus der Ruhe bringen, sondern machen dann wirklich dann in den entscheidenden Phasen die wichtigen Aktionen, haben die Paraden, haben die Torwürfe vorne, die dann auch das Tor finden. Also von daher kann man nur den Hut vorziehen von dieser ja wirklich sehr, sehr starken Leistung der Norwegerinnen, die sich mal wieder zum Titel gekrönt haben, Titel verteidigt. Was sie aktuell im europäischen Welthandball sind, das ist schon wirklich so dominant, das sucht ihr wirklich seinesgleichen, das muss man wirklich ganz, ganz klar so sagen. Lass uns dann auch auf Platz 3 gucken, auf das Spiel um Platz 3, was ja durchaus auch spannend gewesen ist, denn wir sind in die Verlängerung gegangen, jetzt in der Partie Montenegro gegen Frankreich natürlich. Am Ende gewinnt Montenegro mit 27-25 und ich muss sagen, Tim, so in diese letzten zwei Spiele von Frankreich, die haben mich doch sehr enttäuscht. Also offensiv fand ich, das war wirklich teilweise ja kopflos, wie sie dort agiert haben.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Auch im Halbfinale gegen Norwegen haben sie nur 20 Tore geworfen und am Ende mit 8 verloren. Vielleicht am Ende auch ein bisschen zu deutlich, weil man dann eben in den letzten Minuten auch auf Teufel komm raus noch Sachen probieren musste, und irgendwie nochmal ranzukommen. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass sie da große Probleme hatten. Und das ist definitiv bitter, wie das Turnier jetzt zu Ende gegangen ist. Wirklich bis zum Halbfinale sind sie durch dieses Turnier spaziert, haben eigentlich überragende Leistungen gezeigt, nie weniger als 26 Tore geworfen und ja, dann eben diese beiden Spiele jetzt. Bei Frankreich ist es durchaus ja auch so, wo man sich immer wieder fragt, bei solchen Spielen um Platz 3 Partien, haben sie da wirklich die Motivation dazu? In dem Spiel muss man schon sagen, da war die Motivation absolut da. Sadi mit einem 7 Meter zum Buzzer oder nach dem Buzzer, nach 60 Minuten zum Ausgleich, der das Spiel in die Verlängerung dann schickte. Aber in der Verlängerung haben sie dann auch da wieder so ein bisschen offensiv den Kopf verloren. Sadi dann auch noch einen 7 Meter verworfen. Dementsprechend durchaus verdient für Montenegro, wo eine unfassbare Reise dieser Europameisterschaft dann mit einer Medaille endet, 10 Jahre nachdem sie ja den EM-Titel sich sichern konnten, 2012. für Jovan Karadžičević natürlich unfassbar, dieses letzte große internationale Turnier für sie mit der Medaille endet. Von daher, ja, es ist wirklich eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und alles in allem auch ein sehr, sehr spannendes Spiel am Ende. Sehr, sehr defensiv geführt über 70 Minuten. Und das war schon echt auch da wieder sehr, 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 sehr stark, was Montenegro dann auch kämpferisch einfach geleistet hat. Und von daher, ja, durchaus verdient eben dieses Spiel dann gewonnen. Umso beeindruckender, weil man ja in der Hauptrunde sehr, sehr deutlich gegen Frankreich verloren hatte mit 8 Toren. Von daher, ja, haben sie ihre Lehren draus gezogen und eben mit den Fans im Rücken dieses Spiel dann für sich entscheiden können und die Medaille geholt.
Genau, das ist nochmal gewuppt zu ihrem Vorteil, mit einer guten Torhüterleistung natürlich auch, ne? Marta Batinovic, 37% Quote, fast 38, sogar 37,93, also noch einen ganz, ganz wichtigen Rückhalt gehabt in diesem wichtigen Spiel und ja, da kann man wirklich nur gratulieren dazu, wie Montenegro sich dann nochmal hinten raus gefangen hat, die sie gesteigert haben. Natürlich klar, im Halbfinale hatten sie dann gegen Dänemark die nicht die Chance dazu gewinnen, aber trotzdem hier nochmal den Bronzemedaille sich zu holen, das zeigt auf jeden Fall auch, dass sie eine gute Mannschaft gewesen sind und insgesamt natürlich ein Turnier-Team, was sehr, sehr spannend gewesen ist, wie ich finde. Klar, natürlich, man hat immer so ein bisschen dieselben Namen mit davor mit dabei gehabt, aber ich denke, durchaus, ja, spannende Wendungen, spannende letzte Spieltage in der Hauptrunde, das dürfen wir auch nicht vergessen, also da war ja wirklich dann wirklich enorm viel Spannung mit dabei, auch aus deutscher Sicht natürlich hätte es noch mit ein bisschen Glück funktionieren können, aber ich denke auch, dass man das einfach sagen kann, dass auch die Frauenhandball-EM ja wirklich enorm was Spannendes produziert hat, wo man auf jeden Fall sagen kann, gerne mehr davon und auch gerne auf einer größeren Plattform.
Das auf jeden Fall. Also alles in allem muss ich sagen, bin ich mit dem, was Sportdeutschland TV gemacht hat, soweit zufrieden. Klar hätte man sich vielleicht wünschen können, dass noch mehr Spiele mit einem deutschen Kommentar ja, verfügbar gewesen wären. Aber gut, ich sag mal so, man hat am Ende zumindest geplant, die Halbfinals, da gab es ein paar Probleme. Die Halbfinals, das Finale mit deutschem Kommentar, sonst auch den englischen Kommentar, der auch wirklich gut ist. Von daher alles okay. Trotzdem wäre es natürlich etwas schöner, wenn es mindestens mal so eine Mischung gegeben hätte aus Free-TV-Partner und Sportdeutschland TV, wie es ja auch bei den Männern dann im Januar wieder der Fall sein wird, wo ja wahrscheinlich auch Eurosport wieder dabei sein wird, gehe ich mal von aus. Und auch natürlich dann die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, muss man mal schauen, muss die deutsche Mannschaft dann aber auch in den nächsten Jahren eben mit Erfolgen dafür sorgen, dass man nicht drumherum kommt, sie ins Free-TV zu bringen. Es ist ein Markt, der vor allem eben für die Sportarten neben dem Fußball sehr, sehr umkämpft ist, vor allem was den Frauensport natürlich angeht, wo es eben schwierig ist, Sendeplätze zu bekommen. Das ist jetzt aber auch kein neues Thema. Muss man vielleicht beim Verband vielleicht noch ein bisschen schauen, dass man da irgendwie darauf einwirken kann, inwiefern auch immer das möglich ist. Aber ja, dementsprechend, wie gesagt, gut, dass man generell alles sehen kann. Aber wie gesagt, ein bisschen Free-TV-Präsenz tut jeder Sportart gut. Das ist, glaube ich, auch klar.
Definitiv. Das tut auf jeden Fall jeder Sportart gut. Mal schauen wir mal vielleicht, wie es dort in der Zukunft weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie lange die Rechte noch bei Sportdeutschland TV liegen. Aber vielleicht legt ja dann der neue Streaming-Partner Gin da nochmal was dazu. Und dann gibt es ja vielleicht wirklich da noch die Möglichkeit, dass man da vielleicht auch dann mehr Partien im Free-TV dann auch auf jeden Fall sieht. Wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Heini Reißer, du hast schon erwähnt, Tim, zu MVP geworden ist. Beste Torschützin Königin ist Nora Mörk geworden mit 50 Buden. Lina Gazel ist natürlich sehr erfreulich auf Platz 4 mit 44 Toren, also nur knapp dahinter. Wenn man überlegt, dass die Damen, die vor ihnen stehen, alle 2 Spiele mehr gemacht haben als sie, ist das schon wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von ihr. Also von daher hätte da mit einem weiteren Partie vielleicht sogar die Torschützenkönigin werden können. Leider natürlich für sie nicht die Nominierung bekommen für das All-Star-Team. Dort hat Estine Oftedal den Platz weggenommen, auf Rückraum Mitte. Insgesamt war natürlich sehr, sehr bunt gemischt, auch eine Ungarin mit dabei, Katrin Klöber auf Rückraum rechts, Christian Jagu auf Rückraum links aus Rumänien und natürlich auch natürlich 2 Däninnen mit Emma Fries auf links außen und Katrin Heindahl als beste Abwehrspielerin des Turniers. Also da wirklich ja, sehr spannend, wie das sehr auch bunt gemischt ist, dieses Final oder dieses All-Star-Team, wie es auch schon dann heißt und dann Tim, ja, dann sind wir jetzt, muss ich jetzt sagen, zum letzten Mal tschüss, denn das ist heute deine letzte Sendung bei Anwurf und ja, ist natürlich sehr schade, ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen wehmütig die ganze Woche über gewesen, dass ich jetzt wusste, dass es heute das letzte Mal ist, wo wir zusammen aufnehmen, aber ich weiß, die Handballwelt ist klein, da sehen wir uns mit Sicherheit nochmal wieder.
Davon gehe ich auch aus, alles andere würde mich überraschen, von daher so mich groß auch. Ist die Handballwelt ja jetzt nicht, vor allem auch was die Medienlandschaft so angeht. Ich glaube, da wird man sich nochmal über den Weg laufen. Die Kommunikationsmöglichkeiten bestehen ja auch. Von daher, ja, nichtsdestotrotz. Natürlich 3,5 Jahre, auf jeden Fall eine lange Zeit, die jetzt zu Ende geht. Auf jeden Fall erstmal natürlich danke an dich für die Möglichkeit damals, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das einfach mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich würde sagen, hat jetzt nicht so schlecht geklappt. Von daher, ja, das war auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit. Und von daher, ja, auch ein bisschen wehmütig, aber manchmal, ja, muss man vielleicht oder hat man so das Gefühl, dass man doch nochmal was Neues ausprobieren muss, wenn sich Möglichkeiten ergeben. Von daher, ja, gerne auch weiter meine Social Media Accounts verfolgen über tim_det 23, was da so kommt in den nächsten Wochen. Und ja, dementsprechend war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit, sehr viele schöne Folgen produziert, vor allem natürlich immer die Vorschau-Episoden, die so ein bisschen das so ein bisschen herausgestochen haben mit all der Vorbereitung, die man da hat, wo man sich Gedanken macht, was könnte passieren und dann sieht man ein Jahr später oder im Fall von Turnieren 3 Wochen später, das ist komplett anders gelaufen. Also das ist immer wieder schön gewesen. Von daher, ja, so viel dazu.
Ja, ich muss auch zugeben, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, weil es war wirklich 3,5 tolle Jahre und es war für mich auch natürlich, weil ich lange gesucht habe, um mit jemandem Handball-Podcast zu machen, natürlich auch ja sehr, sehr schön, dass das dann auch so funktioniert hat endlich. Also von daher, ja, das waren wirklich, wirklich, man hat mit mir sehr viel Spaß gemacht, tolle Jahre, 3,5 sind es jetzt und ja. Es ist jetzt Zeit, tschüss zu sagen, aber natürlich nicht tschüss zu sagen, denn unser Podcast geht ja auch auf jeden Fall weiter und ich weiß auch, dass Tim mit Sicherheit auch ein Podcast-Projekt plant, da könnt ihr mit Sicherheit ihm auch da weiterhin folgen, aber natürlich unser natürlich zuerst und dann erst Tim ist ja natürlich klar. Also wir fahren auf jeden Fall weiter. Sonst gibt es ja nächste Woche natürlich dann wieder dann mit einer neuen Stimme neben mir, das kann ich jetzt schon mal verraten, also können wir auf jeden Fall den Podcatcher eurer Wahl weiterhin abonniert lassen, uns auch gerne eine Rezension natürlich dort schreiben, bei iTunes, Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns gerne 5 Sterne zu geben, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr dürft uns auch gerne natürlich schreiben, wenn ihr Leute habt, okay, ladet mal den ein oder der vielleicht soll in Nachfolge von Tim eintreten. Gerne, sind wir offen, natürlich bin ich offen für eure Vorschläge. Das könnt ihr natürlich über Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf jeweils die Möglichkeit, uns dort zu schreiben. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf und dann Sebastian Mühlenhoff und ein neuer Gast. Freut euch drauf und dann sehen wir und hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball-Talk.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.